schon mittendrin, schon etwas über der Mitte von unserer Predigtreihe. Und heute geht es um das Thema ein neues Volk. Ja, wenn wir die ganze Geschichte anschauen, wir lassen sie noch einmal etwas Revue passieren. Das ist so der Anfang. Gott hat schon vor der Schöpfung, er hat schon immer existiert und er hatte schon Wesen geschaffen, himmlische Wesen. Und eines davon hat sich ja gegen Gott aufgelehnt, genannt Satan oder Diabolos, Teufel. Er hat sich gegen Gottes Herrschaft aufgelehnt. Und Gott hat das ja ein Stück weit akzeptiert, dass dieser rebelliert hat. Aber Gott hat dann eine wunderbare Schöpfung geschaffen. Wir sehen es auch hier an den Blumen, wie Gott das herrlich geschaffen hat, diese Lilien. Und ja, es steht ja auch, dass Jesus hat gesagt, die Lilien sind so wunderbar gekleidet, besser, noch schöner als Salomo, König Salomo in seiner Pracht. Ja, Gott hat alles wunderbar gemacht. Gott hat den Menschen wunderbar gemacht und er hat einen Menschen geschaffen oder ein Wesen geschaffen als sein Gegenüber, das ihm freiwillig dient. Das war eigentlich das ganze Ziel der Geschichte Gottes mit dem Menschen. Ein Wesen, das nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig sich Gott unterordnet, ihm dient. Aber das ging nicht lange gut, im Paradies war das noch wunderbar und dann kam die Versuchung, der Schlange ließ sich missbrauchen, also der Teufel kam in dieser Form, versuchte den Menschen, verführte sie und der Mensch wurde getrennt von Gott. Dann die ganze Geschichte im Alten Testament, wo Gott wieder Grenzen setzen musste, wo Gott dann auch ein Volk ausgesucht hat, seine 10 Gebote diesem Volk gegeben hat und sie befreit hat von der Sklaverei, durch die Wüste geführt, erzogen hat. Dann hat Gott ihnen wunderbare Leiter gegeben, wie König David. Und immer wenn das der Fall war, dann ging es diesem Modellvolk Israel gut. Wenn sie Gott gehorchten, war alles super. Aber sie waren immer wieder, neigten sie dazu, von Gott wegzugehen und dann ging es immer wieder schief. Ja, und wir sehen dann in den nächsten Predigten den Abschluss. Die Bibel zeigt uns auch, dass es einmal eine ganz neue Schöpfung geben wird, wo das Böse nicht mehr ist, auch eine Zeit, wo Jesus sichtbar herrschen wird, dann wird das Böse nicht mehr sein und dann wird wirklich alles gut sein in der Herrlichkeit bei Gott. Und als Voraussetzung, das Zentrum der Geschichte haben wir letztes Mal gesehen, kam Gott selber auf die Erde. Er hat vorgelebt, wie wir Menschen leben können. Er hat den Menschen geholfen und er hat am Kreuz den Feind und die Sünde besiegt. Das war eigentlich der Kern. Und heute geht es weiter. Ich lasse das mal noch stehen. Jesus hat ja das Gleiche eigentlich gemacht wie Mose zuerst. Er hat Menschen in seine Nachfolge gerufen. Das hat Mose auch, ein ganzes Volk, und hat sie durch die Wüste, wirklich durch diesen Erziehungsprozess hindurchgeführt. Hat Jesus auch gemacht mit seinen Jüngern. Er hat sie 3 Jahre begleitet, gelehrt, hat ihnen geholfen, hat ihnen gezeigt, wie man leben soll. Er hat sie als Kerngruppe geschult. Aber das war so schwierig. Wir lesen in Matthäus 17, dass Jesus ausrufen muss, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Das war ganz schwierig für Jesus, diese Ungehorsamen, diese schwierigen Menschen zu formen, dass sie wirklich so werden, wie er sie haben will. Oh, ein schwieriges Unterfangen. Oder auch in Markus 6 steht, Vers 52, denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, denn ihre Herzen waren verhärtet. Und das ist das Problem. Wir brauchen eine Herzverpflanzung, wir Menschen. Wir haben ein schwieriges Herz. Und gemeint ist ja nicht die Pumpe, die verpumpt, sondern der Kern des Menschen, die Lebensmotivation, unser Herz, unser innerstes Wesen neigt immer wieder dazu, ja, sich selber mehr zu vertrauen als Gott und eigene Wege zu gehen. Schon lange im Alten Bund kündigten die Propheten etwas Neues an. Hier eine Stelle aus dem Propheten Hesekiel, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hier sehen wir schon angekündigt, Gott hat etwas ganz Neues vor. Den Menschen von innen nach außen zu verändern, mit einem neuen Herzen. Und zwar ist das Geheimnis auch in einer anderen Bibelstelle, Neuen Testament beschrieben, Kolosser 1, das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich, und jetzt kommt's, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeiten. Das ist das ganz Neue. Eine neue Geburt, etwas Neues. Jesus hat das gesagt zu Nikodemus, ihr müsst von Neuem oder von oben geboren werden. Es braucht etwas ganz Neues, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist es eben, das Neue. Das Neue ist an Pfingsten geschehen, als der Heilige Geist auf die Jünger Jesu ausgesendet wurde, ausgegossen wurde und sie wurden erfüllt. Jesus hat gesagt, ich komme zu euch. Wenn der Heilige Geist unser Herz erfüllt, dann wohnt Jesus in unserem Herzen und macht etwas ganz neu. Eine neue Geburt, ein neuer Mensch. Wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, ist das so wunderbar beschrieben. Die Menschen beobachteten diese Jünger nach Pfingsten. Und dann steht hier, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die haben diese Menschen beobachtet und haben gemerkt, mit denen ist etwas neu geworden. Das sind neue Menschen, von innen heraus erneuert, von Hasenfüßen werden mutige Menschen und aus Egoisten werden Diener. Da werden Menschen wirklich von innen heraus verändert. Das ist das große Geheimnis. Und ich möchte das euch noch einmal, ich habe zwar diese Bilder schon einmal gezeigt, aber ich möchte es noch einmal darstellen an diesem Beispiel. Am Anfang, als Gott den Menschen schuf, war alles wunderbar. Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Und der Mensch besteht ja aus dem Leib, den sehen wir mit den Augen, aber der Mensch ist nicht nur das, was wir sehen. Der Mensch ist viel mehr. Der Mensch hat einen unsichtbaren Teil, die Seele, die Persönlichkeit. Und das macht viel mehr aus als die Fassade. Ob wir einen Menschen mögen oder nicht, hängt selten an der Fassade, sondern meistens an seinem inneren Wesen. Und der Mensch hat Leib, Seele und der Mensch hat einen Geist. Und ich habe das hier so gezeichnet als wie ein Funkgerät oder wie ein Radio. Eben wie ein Handy. Dass wir in uns tragen, wo wir einen Draht zu Gott haben. Das ist das Besondere. Das ist auch das, was uns vom Tier unterscheidet. Das Tier hat keinen Draht zu Gott. Es hat auch kein Bewusstsein von Ewigkeit, aber jede menschliche Kultur hat diese Ahnung, es gibt irgendetwas Göttliches und wenn dieses Leben vorbei ist, geht es irgendwie weiter. Jede menschliche Kultur hat dieses Bewusstsein, könnt ihr schauen, wo ihr wollt. Bei den primitivsten Völkern ist das so, weil der Mensch einen Geist hat, eben einen Draht zu Gott. Das macht uns zum Ebenbild Gottes. Ja, und dann kam der Sündenfall. Die Schlange und der Mensch sündigte und die Sünde kam in den Menschen hinein und was passierte war, der Mensch kam aus diesem Paradies, wurde er vertrieben aus der Gegenwart Gottes und ist jetzt viel stärker ausgeliefert, eigentlich dem Feind ausgeliefert. Und etwas in uns drin ist tot. Hier steht im Epheserbrief, wegen unserer Sünde waren wir in Gottes Augen tot. Der lebt zwar purlimunter und schmunzelt immer noch, aber etwas in ihm ist tot und das ist der direkte Draht zu Gott. Das ist das, was beim natürlichen Menschen tot ist. Der natürliche Mensch vernimmt nicht vom Geist Gottes, heißt es im Neuen Testament. Und weil der Mensch sündig ist, wirkt sich das aus. In seinem ganzen Wesen, er geht Wege, die er nicht soll, er redet Dinge, die er nicht soll, er denkt Dinge, die er nicht soll. Und alles, das ganze Menschsein ist von der Sünde geprägt. Und die Sünde wirkt sich dann eben in den Sünden aus. Und das ist dann das, wo wir uns so über den Nachbarn aufregen, weil er eben sündigt. Weil er eben manchmal hässig und böse ist, schlechte Motive hat. Ja, und der Nachbar denkt vielleicht auch ähnlich über dich, weil du auch so ähnlich bist. Alle von uns haben Sünden. Weil unser Wesen sündig ist, müssen wir sündigen. Wir können gar nicht anders. Tod in Sünde. Aber das hat Gott so nicht stehen lassen wollen. Deshalb ist Gott selber Mensch geworden in Jesus, hat die Sünde auf sich genommen, hat unsere Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Und das ist jetzt das Geheimnis. Wir dürfen unsere Sünden Jesus bekennen, dürfen sie ihm sagen und sie sind weg. Und unsere Flecken sind weg. Was unser Leben befleckt, das schlechte Gewissen rein, weil Jesus uns vergeben hat. Und dann dürfen wir bitten, und ihr habt gesehen, seit Jesus auf die Erde kam, habt ihr gesehen, die Schlange hat er besiegt. Die hat nicht mehr diese Bedeutung, hat nicht mehr diese Macht, seit Jesus gekommen ist. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann dürfen wir Jesus bitten, komm du jetzt in mein Herz. Und wenn Jesus in mein Herz hineinkommt, in mein Leben, dann ist dieser Geist wieder lebendig, weil der Geist Gottes in mir wohnt und der Draht zu Gott ist wieder da. Und was dann passiert, das nennt eben die Bibel die Neugeburt. Da wird etwas im Innersten des Menschen neu geboren. Und was passiert? Wir sind wieder im Machtbereich Gottes drin. Und wir sind befähigt, ein Leben zu leben, wie es Gott will. Und der Geist Gottes wirkt sich aus in unser Leben, in unser Reden, in unser Denken, in unser Handeln. Das passiert nicht automatisch, sondern das passiert, wenn wir ihn darum bitten und es zulassen. Aber dann verändert der Geist Gottes, Jesus in uns, verändert unser Leben. Und das sind eben die neuen Menschen nach Pfingsten. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, sie waren plötzlich veränderte Menschen, befähigt zum Zusammenleben. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet, befähigt zur Liebe. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, also ihm gehörten, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das war schon fast das Paradies auf Erden. Die erste Gemeinde, da hat Jesus etwas Neues geschaffen. Im alten Israel hat es nicht richtig funktioniert. Aber jetzt mit dem Heiligen Geist kommt eine neue Motivation, ein neuer Herr ins Leben. Natürlich gab es da auch noch Probleme. Wir lesen in Apostelgeschichte 5 von Hananias. Das war einer, der war zwar dabei, aber nicht im Herzen. Und er hat betrogen. Und der Heilige Geist hat es Petrus gezeigt. Und er hat seine Strafe bekommen und die Leute merkten, wow, dieser Jesus, den muss man ernst nehmen, auch seine Worte. Oder im nächsten Kapitel lesen wir, dass die einen murrten, dass sie zu kurz kamen. Es ist verrückt. Es ist wie in einem Garten. Auch wenn der Garten noch so schön ist, was wächst am einfachsten, wenn es regnet? Das Unkraut. Ja, es ist so, auch die neue Gemeinde, auch die geisterfüllte Gemeinde in Jerusalem, da gibt es immer noch Unkraut, aber es ist ein neuer Garten und ein neuer Gärtner. Jesus ist jetzt der Gärtner und deshalb wird das Unkraut immer wieder ausgejättet. Die finden immer wieder zu dieser wunderbaren Einheit. Das ist eben Reich Gottes, das ist Gemeinde, so ist Kirche von Gott her gedacht. Reich Gottes heißt, das sind neue Menschen, von innen nach außen erneuerte Menschen, die ein neues Volk bilden und jetzt befähigt sind, zusammenzuleben. Ja, die erste Gemeinde bestand ja aus Juden, die diesen Hintergrund hatten vom Alten Testament, vom Gesetz und dann Jesus als Messias anerkannten, zum Glauben kamen. Aber Jesus hatte noch mehr vor. Nicht nur das jüdische Volk zu retten, sondern er hatte die ganze Welt im Sinn. Ein neues Volk ohne Grenzen stand in unserem Flyer oben drüber. Ja, und das war ein neuer Auftrag. Jetzt sollt ihr hingehen in die ganze Welt und diese Botschaft von Jesus ist nicht nur für das alttestamentliche Volk Israel gedacht, sondern für jeden Menschen, ob er eine Ahnung von Gott hat oder nicht. Und das war gar nicht so einfach. Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, allen Menschen. Ja, aber die gingen zuerst noch nicht hin. Die blieben in Jerusalem und haben nur unter ihresgleichen haben sie die Botschaft weitergegeben. Viele sind zum Glauben gekommen und da musste Jesus nachhelfen. Petrus hat den Auftrag bekommen, zu einem Römer hinzugehen. Er sollte ihm die gute Botschaft bringen und sogar mit ihm essen. Und das war für Petrus ein No-Go. Das kann ich nicht. Als Jude darf ich doch nicht ins Haus eines unreinen Nichtjuden treten. Da verunreinige ich mich ja. Das hat er von Kindsbeinen an gelehrt. Und Jesus hat etwas Neues im Sinn. Doch geh jetzt. Durch den Heiligen Geist werden auch diese Menschen geheiligt. Ja, Jesus hat dann noch nachhelfen müssen. Er hat ihm eine Vision geschenkt. Die verschiedenen Tiere, die da kamen. Und die Stimme sagte, schlachte und iss. Petrus protestiert, nein, habe ich noch nie gemacht, ich habe noch nie sowas gegessen. Und die Stimme vom Himmel sagt, was ich für rein erkläre, erkläre du nicht für unrein. Das ist das Neue. Nun gibt es das Neue, das Geheimnis, ein neues Volk aus jüdischem Hintergrund und aus nichtjüdischem Hintergrund. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Eine neue Gemeinschaft im Heiligen Geist. Petrus macht's dann, er geht hin mit diesen Leuten, er predigt diesen Nichtjuden, diesen Römern das Evangelium und sie bekommen auch den Heiligen Geist. Die erleben die gleichen Phänomene und sind dann auch Teil des Volkes Gottes. Petrus kommt zurück und erklärt das und sie protestieren zuerst, das kann nicht sein. Und er merkt, da ist etwas ganz, ganz Neues, ein großes Geheimnis. Wir lesen das auch im Neuen Testament, im Epheserbrief. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden, also die Nichtjuden, Miterben sind, und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium. Und Paulus schreibt zu den Galatern, hier ist nicht mehr Jude noch Grieche, auch nicht Sklave oder Freier oder Mann oder Frau, denn alle sind eins in Christus. Das ist eine absolute Revolution, gerade für Juden, die waren sich gewohnt, auf die Heiden herunterzuschauen. Und jetzt mussten sie lernen, die sind auf der gleichen Ebene. Es gibt keine Zweitklass-Christen und Erstklass. Es kommt nicht auf irgendwelche Konfessionen an, sondern auf die persönliche Beziehung zu Jesus. Es kommt darauf an, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Aber das ist nicht so einfach. Wir sehen im Neuen Testament, dass es immer wieder Konflikte gibt. Oh, bei den Korinthern, das waren vor allem Nichtjuden dort, viele, die haben ziemlich unmoralisch gelebt. Und haben gedacht, ja, na, das Jesus vergibt ja wieder, das geht dann schon, oder? Die haben über die Schnur gehauen, das klopft und tätscht. Und Paulus musste da ziemlich eingreifen. Aber sie haben immer wieder zu Jesus zurückgefunden. Oder im Galaterbrief war es genau die andere Seite. Die wollten wieder zum Gesetz zurückgehen, zum alttestamentlichen Gesetz. Und auch da musste Paulus ziemlich klare Worte brauchen. Es ist eine Herausforderung, aber es hat funktioniert. Petrus beschreibt es so. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es Gott gefällt. weil sein Geist in uns wohnt, oder wenn sein Geist in uns wohnt, dann haben wir die ganzen Voraussetzungen, wir sind fähig, so zu leben, wie es Gott gefällt. Sag nicht ich, steht hier, steht in der Bibel. Wir sind wirklich fähig, denn wir haben ihn kennengelernt, er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Und im 1. Petrus 2 beschreibt Petrus, wir sind das von Gott erwählte Volk, wir, die Gemeinde aus Juden und Nichtjuden, das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist eben die Voraussetzung. Wenn du deine Sünden Jesus gebracht hast, bekannt hast und ihn eingeladen hast, Herr in deinem Leben zu sein, dann bist du fähig. Dann bist du ein königlicher Priester und dann hast du mit allen anderen Christen zusammen den Auftrag, das hinauszuleuchten mit deinen Taten, auch im richtigen Platz mit den Worten, was Gott Großes getan hat. Die Taten dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist immer wieder so wunderbar. Ich frage gerne Menschen, wie bist du in die Beziehung zu Gott gekommen? Das ist die schönste Geschichte jedes Menschen, der das erlebt hat. Und dann erzählt er, wie er vorher gelebt hat, mit all den Dingen, die schiefgelaufen sind. Und dann, wie Jesus in sein Leben gekommen ist. Und dann wird nicht einfach automatisch alles neu, aber der Geist wird neu. Und allmählich wird das ganze Leben Schritt um Schritt erneuert. Und das ist das beste Zeugnis. Wenn Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen und ihr Leben verändert wurde, da werden plötzlich Alkoholiker zu seriösen Ehemännern und Vätern. Das ist das größte Wunder, das es gibt. Wenn Menschen den Heiligen Geist bekommen, Jesus in ihr Herz bekommen und neu werden. Ja, wenn wir das anschauen im Neuen Testament, sehen wir das. Der Beweis, es gibt ein neues Volk und es gibt da Menschen, die dienen Gott freiwillig, so wie er es bei der Schöpfung haben wollte. Aber da gibt es wiederum einen, der hat da etwas dagegen. Und das lesen wir im Epheser 3, Vers 9, ich lese es hier. Es ist mein Auftrag, sagt Paulus, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird. Denn Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Das war bis Jesus gestorben ist, bis der Heilige Geist kam. Jetzt aber sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das ist eigentlich der Sinn von Kirche. Der Sinn der christlichen Gemeinde, nämlich, dass die Mächte in der unsichtbaren Welt, die gegen Gott sind, dass die einen Beweis bekommen von Gottes Weisheit, von seinem Wesen, von seiner Liebe. Seid ihr euch das bewusst? Du und ich, wir sind ein Beweis. Wir beweisen der unsichtbaren Welt, Gott hat keinen Fehler gemacht, als er den Menschen gemacht hat. Es ist möglich, Gott so zu dienen, wie es ihm gefällt. Und wenn Gemeinde im Frieden zusammenlebt, gemeinsam Gott lobt und gemeinsam das Leben teilt, dann sind wir ein Beweis, Gott hat es richtig gemacht und hat keinen Fehler gemacht. Aber weil eben das der Beweis ist für die unsichtbare Welt, auch für den Satan, deshalb hat er etwas dagegen, dass Gemeinde in Harmonie zusammenlebt. Ja, wie schon am Anfang der Schöpfung versucht er es immer wieder. Streut Menschen hinein, die vielleicht falsch sind oder benutzt unseren noch nicht veränderten Charakter, um einander zu verletzen. Er spielt auf den Seiten unserer Charakterfehler und macht so die Gemeinschaft kaputt. Das ist eigentlich die Strategie des Satan. Und wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann sehen wir, dass das nicht so einfach ist. Jesus hat von Anfang an gesagt, ihr müsst mit Widerstand rechnen, mit Verfolgung von außen. Ihr müsst aber auch mit Verführung rechnen, mit falschen Lehren und falschen Dingen, die von innen aus der eigenen Mitte kommen. Jesus hat uns da keine Illusionen gegeben. Ja, Kirche, Gemeinde, christliche Gemeinde zu leben, das war noch nie einfach. Das steht in der Bibel nicht, dass das völlig easy life ist. Es funktioniert nur da, wo Jesus wirklich der Herr in unserem Leben sein darf. Wenn du wieder selber die Herrschaft übernimmst, dann kommt wieder das Unkraut. Nur wenn der göttliche Gärtner unseren Lebensgarten pflegt, dann blühen die schönen Dinge. Und wenn wir selber wieder das Heft in die Hand nehmen, gell, Andi, wie beim Navi, oder? Wenn du es selber wieder machst, dann geht es wieder schief, wie du erzählt hast. Genau. Deshalb, die Bibel behauptet nicht, es ist einfach, das Zusammenleben von Christen. Aber die Bibel behauptet, es ist möglich. Und ich finde es ein Geschenk. Wir haben die letzten Jahre doch Frieden erlebt in der Gemeinde. Ist das nicht ein großer Segen? Ist das nicht ein Zeugnis? Ich sage nicht, dass es keine Konflikte gab, aber es gab immer wieder Frieden, immer wieder Lösungen. Und das ist das Zeugnis. Damit sind wir mit, auch als christliche Gemeinde, als freie evangelische Gemeinde Ilanz, sind wir ein Zeugnis, dass es möglich ist, Gemeinde so zu leben, wie es Gott will. Wir sind noch unterwegs, wir sind noch alles andere als perfekt, aber wir dürfen gemeinsam weiter unterwegs sein. Und wenn wir so unterwegs sind, dann dürfen wir uns darüber freuen, weil wir für die sichtbare und unsichtbare Welt ein Beweis sind. Dein eigenes Leben ist für deine Nachbarn ein Beweis. Gott lebt. Aber das Zusammenleben der Christen genauso ist ein Beweis, dass Jesus es gut gemacht hat. Ja, ich weiß, die Kirchengeschichte steckt auch voller Probleme, Spaltungen und Verführungen und Irrtümern. Und doch, Jesus hat immer wieder Menschen gefunden, die wieder ehrlich und echt mit ihm lebten. Ich nehme nur zwei Beispiele. Das eine Beispiel China. Als die Missionare die ersten Gemeinden gegründet hatten in China, kam die Kulturrevolution unter Mao Zedong. Alle Missionare mussten raus, alle einheimischen Leiter, Gemeindeleiter wurden verhaftet und inhaftiert und die Missionare mussten zurück nach Europa, haben viel gebetet für China, aber konnten nichts mehr tun. Man hatte Angst, jetzt ist die Gemeinde am Boden am Ende. Aber sie war nicht am Ende. Sie blühte erst recht auf mit einheimischen, ganz einfachen Menschen. Ist noch heute eine der am schnellsten wachsenden christlichen Gemeinden in China. Oder ich denke an eine andere Situation, der Nahe Osten. Ja, im Jahr 600 kam ja dann Mohammed und dann der Islam und dann wurde der ganze Osten, das heutige Syrien, das heutige Zweistromland, wurde alles islamisiert. Es hat zwar immer noch einen Rest von Christen gegeben, auch Juden, aber der Islam hat eigentlich das Christentum dort zerstört. Auch in der heutigen Türkei sehr viel zerstört worden. Da waren ja all die Briefe von Paulus in diesem Kleinasien. Und vieles von der Kirche ist zerstört worden. Und heute sehen wir gerade in diesen Ländern, in den islamischen Ländern, dass die Gemeinde Jesu wieder extrem wächst. In Syrien werden jeden Tag Gemeinden, christliche Gemeinden gegründet, auch im Iran. Ist gewaltig, wie die Gemeinde Jesu, die haben Verfolgung, aber sie wächst. Jesus hat den Sieg am Kreuz errungen und seine Gemeinde wird schlussendlich immer wieder leben, auch durch alle möglichen Wirren und Probleme hindurch. Ich lasse das bewusst noch einmal hier stehen und lese es euch noch mal vor. Paulus hatte den Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Es beginnt bei dir und mir. Und deshalb die Frage an uns alle: Hast du dieses Erlebnis gemacht? Hast du deine Sünden Jesus bekannt? Und ist er als Herr in dein Leben gekommen? Ist dein Leben erfüllt vom Heiligen Geist? Und passiert dieser Veränderungsprozess? Menschen, die das erlebt haben, können dieses Erlebnis in der Regel erzählen. Das passiert nicht einfach so, ohne dass wir das merken. Am Pfingsten war das ein ziemliches Ereignis. Und auch wenn wir Jesus in unser Leben einladen, es gibt Menschen, die erleben das als Prozess, wo das über einen gewissen Prozess passiert. Aber irgendwann passiert der Durchbruch. Es gibt Sturzgeburten, die gehen ganz schnell. Es gibt Geburten, die zählen sich über ein paar Tage, die sind dann für Mutter und Kind sehr anstrengend. Ja, das gibt es auch bei der Wiedergeburt. Manchmal über lange Zeit, bis jemand das dann begreift. Aber der entscheidende Punkt ist, weißt du von einem solchen Durchbruch in deinem Leben? Ist Jesus der Gärtner in deinem Lebensgarten? Oder bist du es noch selber? Das ist das Entscheidende. Damit möchte ich schließen für heute. Amen.